Liebe Heidrun Schimmel, vielen Dank für die Einladung heute zu dir nach Bamberg. Wir, das sind Gabriele Obermeier und ich, Carolina Sabia, und wir kommen im Rahmen des Forschungsprojektes der Anita Augsburg Stiftung zu dir heute, um über deinen künstlerischen Vorlass zu sprechen. Du bist Jahrgang 1941 und zum jetzigen Zeitpunkt 84 Jahre alt. Wir haben uns kennengelernt, als ich noch Studentin der Kunstgeschichte war, vor mehr als 30 Jahren. Damals warst du noch verantwortlich für die Bibliothek der Akademie der Bildenden Künste. Ich war damals Studentin der Kunstgeschichte und jetzt bin ich Leiterin der Kunstvor- und Nachlässe München. Und so haben wir uns ein zweites Mal kennengelernt. Seit 3 Jahren arbeiten wir zusammen, was den Vorlass angeht. Und man kann mit Hug und Recht sagen, dass du eine Pionierin der Vorlassarbeit bist. Bevor wir aber genauer darauf eingehen, erzähl doch bitte noch mal kurz von deiner Zeit, die du in München gelebt hast, und von deinem beruflichen Werdegang.
Also ich bin geboren in Bamberg, wie gesagt 1941. Und schon während der Schulzeit reifte dann der Entschluss, dass ich Textilkunst studieren will, ging nach dem Abitur dann nach Nürnberg in die Textilklasse. Dort habe ich aber schnell die Erfahrung gemacht, dass der Mensch ja von irgendetwas leben muss. Und in der Textilkunst sah die Zukunft nicht sehr rosig aus. Und so kam es dann, dass ich mich dann entschloss, Kunsterziehung, Kunstpädagogik zu studieren. Das ging damals in Nürnberg noch nicht. Ich musste dazu nach München. Was mir aber Nürnberg gebracht hat, das war die grobe künstlerische Ausrichtung. Es war praktisch noch die Nachkriegszeit, in der eben die deutsche Kunst Anschluss finden musste an die Vorkriegszeit. Paris war natürlich absolutes Kunstzentrum. In Nürnberg kam ich aber durch unseren Textildesign-Professor in Kontakt mit dem Bauhaus. Als ich da München angesteuert habe, wollte ich in eine Malereiklasse, nicht gleich in die Kunsterzieherklasse. Und da kam nur Ernst Geitlinger in Frage. Der war damals der einzige Professor für gegenstandslose Kunst an der Münchner Akademie, auch sehr umstritten. Der hat mich zum Glück genommen. Geitlinger war ein menschlich und künstlerisch, also ein ganz wunderbarer, toller Mensch. Es waren sehr, sehr tiefe Erfahrungen, die wir da alle gesammelt haben. Es war auch eine Klasse, die sehr gefordert hat, die uns aber auch zusammengeschweißt hat. Wir haben dann eine Gesellschaft gegründet, die hat bis vor ein paar Jahren bestanden. Es war eine sehr intensive Zeit in der Klasse Geitlinger. Nach der Studienzeit dann durch ein Zufall eigentlich, heute sehe ich es als glücklichen Zufall, bin ich in der Akademie hängen geblieben. Ich habe 65 Examen gemacht. Zufällig war zu dem Zeitpunkt die Stelle der Bibliothekarin der Akademie frei geworden. Und ich hatte die Chance, diese Stelle anzutreten. Mir hat es gleich sehr gut gefallen. Ich bin also durch Zufall in der Akademie hängen geblieben und das hat mein ganzes späteres Leben bestimmt. Einfach deshalb, weil es war mir klar, dass ich unbedingt meine Textilarbeit weitermachen möchte. Und die Bibliotheksarbeit war eine 40-Stunden-Woche, also 8 Stunden täglich. Das heißt, Textilarbeit wurde Nachtarbeit. Aber ich habe das nie als Belastung oder irgendwie was gesehen. Es war für mich selbstverständlich. Das lateinische Verb texere heißt ja verbinden. Und es kommt bei uns im Sprachgebrauch vor in Text, Textil, Textur und Architektur. Irgendwie ist für mich eine sehr wichtige Verbindung eben zwischen Text, Schreiben und Textil. Was verbindet die beide? Es sind sehr langsame Wachstumsarbeitsprozesse. Wenn ich jetzt an Text denke, denke ich natürlich in erster Linie ans handschriftliche Schreiben, nicht wie man es heute macht vom Computer. Also es ist der Wachstumsprozess, der in beiden Fällen sehr viel Zeit erfordert. Das ist für mich die tiefste Wurzel, weshalb das für mich nie ein Problem war, sondern im Gegenteil, es sich gegenseitig befruchtet hat. Dann war natürlich die Bibliotheksarbeit damals, man muss immer denken, es war das analoge Zeitalter. in erster Linie eine Infostelle. Also meine Arbeit bestand als Bibliotheksleiterin hauptsächlich darin, dass ich Literatur beschafft habe zu zeitgenössischer Kunst. Und das war wiederum auch ein Strukturglücksfall. Wir waren die einzige Bibliothek auch in München und nicht nur in München. Wenn ich nur an die Kunsthistoriker in München denke, in der Georgenstraße, da war irgendwann, glaube ich, bei Rodin Schluss. Also jedenfalls nach 45, da hatten wir eine Sonderstellung. Und das war schon die Bedingung, zu der ich in der Bibliothek angefangen habe.
Ich höre jetzt raus, Heidrun, dass deine Tätigkeit in der Bibliothek und deine künstlerische Tätigkeit sich miteinander verwoben haben. Ich weiß das ja auch noch, die Bibliothek war sehr gut sortiert, ja, und war wirklich vorbildlich, also was die zeitgenössische Kunst angeht, immer up to date, also was den Ausstellungsbetrieb angeht.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Damals im analogen Zeitalter ging es einfach darum, wo sind welche Ausstellungen, wo kann ich mich bewerben, wo überhaupt in den Kunstbetrieb reinzukommen. Und das verdanke ich wirklich den Zeitschriften in erster Linie. Und dann wollte ich auch immer wissen, was geschieht rund um den Globus, was machen die anderen.
Heidrun, du warst fast 40 Jahre in München und hast mit der Rente den Entschluss gefasst, nach Bamberg in deine Heimatstadt zurückzukehren. Und bist du erst in das Haus deiner Eltern gezogen und später in ein Wohnatelier umgezogen. Wie kommt es zu dem Entschluss?
Ich bin nach Bamberg zurückgegangen aus privaten Gründen. Mein Bruder lebte hier, meine Mutter lebte noch. Und auch aus finanziellen Gründen. Ich hatte die Bibliotheksarbeit, die war wunderbar. Mir hat nichts Besseres passieren können. Verdienst aber nie sehr üppig, die Rente knapp. In Bamberg lebt man billiger, bin deshalb in mein Elternhaus zurückgezogen und habe vor jetzt 5 Jahren den Entschluss gefasst, mich altersbedingt zu verkleinern, rein räumlich. Ich bin noch voll arbeitsfähig, aber ich habe angefangen vom Ende her, mein Leben zu bedenken. Da war ich ja dann immerhin Ende 70 und ich wollte auch nicht abwarten, bis ich in gesundheitshalber oder so weiter in Druck gelange, also noch mit voller Gesundheit, kann ich sagen, mich aufs Alter vorzubereiten.
Und wann hast du dann den Entschluss gefasst, dich um deinen künstlerischen Vorlass zu kümmern? Welche Motivation hattest du?
Es steckt sicher die ganze Lebenserfahrung dahinter. Ich habe selbst keine Kinder, ich war nie lange verheiratet. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Familie, möchte aber nicht diese belasten mit irgendwelchen Nachlassgeschichten. Das ist schon mal ein Hauptgrund. Ich möchte meine Sache selbst regeln. Und habe dann deshalb mit Ende 70 angefangen, die Sache vom Ende her zu planen. Und höchstwahrscheinlich bin ich auch ein Mensch, der generell plant, ja. Und vom Ende her habe ich mit einem Cousin auf einem Ruheforst einen Baum zusammengekauft, dass wir wussten, er und ich, wo wir mal landen werden. Dann als zweiten Schritt habe ich dann Testament natürlich gemacht und habe dann als nächsten Schritt eben das Thema Wohnung in Angriff genommen. Mir ging es, wie gesagt, körperlich noch gut. Ich konnte noch alles machen, habe einen tollen Garten gehabt, den ich auch sehr geliebt habe. Hab dann aber dieses Haus meiner Eltern verkauft und erworben innerhalb Bambergs eine kleinere Zwei-Zimmer-Wohnung, die ich noch umbauen lassen konnte, weil ich in die Rohbauphase kam, in ein Wohnatelier. Bin jetzt 5 Jahre hier und die Sache ist richtig für mich. Ich kann weiter voll arbeiten und die ganze Zeit steht meiner Arbeit zur Verfügung.
Du hast jetzt ja deinen Tod angesprochen, du hast dein Testament angesprochen und du hast auch mal im Vorgespräch gesagt, das habe ich mir gemerkt, ich will meinen Nachkommen keine Arbeit machen und ich will keine Spuren hinterlassen, die andere Personen am Ende von mir wegwischen müssen. Ich will keine negativen Hinterlassenschaften. Ich sage das nochmal, weil ich habe das auch im Zusammenhang mit deinem künstlerischen Vorlass gesehen. Wie bringst du das zusammen mit deinem Vorlass?
Ja, als dritter und wichtiger Faktor kam dann zufällig, muss man sagen, dass wir in Kontakt kamen über Dorothea Frigo, Thema Vorlass, Nachlass. Das hat sich so ganz selbstverständlich ergeben. Und ich hatte mit meiner Textilarbeit mein Leben lang nie eine Massenproduktion, hatte auch schon einige Arbeiten, die ich nicht für wichtig hielt, weggelassen. Der Kernbestand war also da. Und deshalb hatte ich nicht das Problem, noch sonderlich auszumisten oder Schwerpunkte zu setzen. Und es war wirklich ein Geschenk des Zufalls, dass wir dann zum Thema Vorlass zusammenkamen und habe dann mich der Sache voll gewidmet.
Das stimmt, das war vor circa 3 Jahren, als wir uns dann kennengelernt haben. Und du warst auch von unserer Nachlasseinrichtung gleich begeistert. Und eine der ersten Sachen, die wir ja in Angriff genommen haben, das war ja die Werkdatenbank. Das ist ein Instrument, das wir Künstlerinnen und Nachlasshalterinnen zur Verfügung stellen. Wie kam es dazu, dass dich das so angesprochen hat?
Angesprochen hat mich das Thema sofort, weil es in mein Denkmuster oder Lebensmuster passt, was mein Ende oder mein Leben betrifft, das zu regeln, was ich regeln kann. Da kam das natürlich goldrichtig vom Gedankengang her. Ich wollte die Werkdatenbank von Anfang an nicht als Werkverzeichnis benutzen, sondern, da habe ich auch wieder ans Ende gedacht, nur die Arbeiten in die Werkdatenbank setzen, die später mal posthum nach meinem Ableben für die Öffentlichkeit wirklich zugänglich sind. Im Klartext will ich auch nicht meine Familie belasten. Wir haben alle ein bestes Verhältnis, nicht den Neffen, die haben alle jetzt in ihren Wohnungen Arbeiten von mir hängen. Andernteils möchte ich auch nicht, dass alles in der Mulde landet. Also habe ich in die Datenbank nur gesetzt, was im öffentlichen Besitz ist und ein paar wenige Privateigentümer auch. Und da habe ich auch Carolina Sabia sehr viel zu verdanken, weil ich dann natürlich schon mal intensiver als sonst überlegt habe, wie kriege ich meine Arbeiten in Museen rein? Denn das heißt ja öffentlicher Besitz.
Aber darf ich noch mal kurz einhaken? Das Besondere bei dir war ja auch, dass du dich auf dieses Kernkonvolut so drauf eingelassen hast. Ja.
Das war meine Hauptentscheidung. Wie gesagt, nochmal, meine Hauptentscheidung war nicht ausmisten. Ich habe immer daran gedacht, wie kommen Menschen später, die vielleicht mal eine Ausstellung machen wollen, an meine Arbeiten ran. Deshalb nur, was in öffentlichem Besitz ist. Mhm. Das war meine persönliche Entscheidung.
Bei der Werkdatenbank Heidrun warst du ja eine Pionierin, weil du warst ja die allererste, die überhaupt in die Datenbank was eingegeben hat. Kannst du den Arbeitsprozess beschreiben? Was hast du getan? Was war das, was wir dir zur Verfügung gestellt haben als Einrichtung?
Der erste Schritt wäre ja wohl, wenn ich nicht die erste gewesen wäre, zu gucken, wie haben es die anderen gemacht. Hatte ich nun nicht die Möglichkeit. Und rückblickend muss ich auch sagen, das hat mich selbst sehr viel Zeit gekostet. Da darf man sich keine Illusionen machen. Das Gute war bei mir, um es nochmal zu sagen, ich hatte keine Massenproduktion. Es war ein überschaubarer Kernbestand von gut 30 Arbeiten. Aber als ich mir dann die Masken, die ihr zum Ausfüllen und zur Verfügung stellt, mir angeguckt habe, habe ich ja gesehen, was ihr alles braucht, was alles gefordert ist über die einzelnen Arbeiten. Ich hatte all die Jahrzehnte über, ich bin jetzt über 60 Jahre im Textilbetrieb, zum Glück alle Ausstellungen chronologisch sehr geordnet. Ich bin alle Ordner durchgegangen, sämtliche Ausstellungskataloge. Und das kostet Zeit, nicht nur Gewicht und Größe, Maße und so weiter, sondern auch, wo waren die ausgestellt, wo die Preise, wo waren Wanderausstellungen. Und das kostet Zeit.
Das hast du aber wirklich sehr vorbildlich organisiert, weil doch sehr viele Informationen abgefragt werden, nicht bloß zum Werk und zur Biografie, sondern vor allem zur Bibliografie.
So ist es. Aber ich muss auch sagen, wenn man zwischendrin auch manchmal still oder weniger still verzweifelt, es schafft auch Abstand, es schafft Klärung und das finde ich mit zunehmendem Alter nicht verkehrt. Also diese Erfahrung möchte ich jetzt rückblickend nicht missen.
Du hast dich aber auch ganz besonders auf diesen Prozess eingelassen. Und ich glaube, das war also sowohl für dich persönlich als auch für uns ein Gewinn, weil wir dich als erstes Vorbild gewinnen konnten und du diese Arbeit auch auf dich genommen hast. Ja.
Und ich betone das auch deshalb, ich möchte das als Ermunterung für alle meine Nachfolger und Nachfolgerinnen sagen, selbst wenn man manchmal verzweifelt, schlussendlich bringt es einen doch vorwärts, nützt es einem. Das ist jetzt sehr praktisch ausgedrückt. Es ist schlussendlich eine sehr gute Sache.
Durch die Zusammenarbeit sind wir ja noch auf weitreichendere Maßnahmen gekommen.
Ja.
Nämlich, dass wir geschaut haben, ob deine Arbeiten in noch mehr öffentliche Einrichtungen auch gelangen.
Ja, öffentliche Einrichtungen, das heißt in erster Linie Museen. Und da haben wir zusammen dann in Angriff genommen, das Edwin-Scharf-Museum in Neu-Ulm, weil der ganze Nachlass meines ehemaligen Professors Ernst Geitlinger in deren Besitz ist, einige meiner Kommilitonen dort ausgestellt haben, in der permanenten Ausstellung sind. Drum war die erste Überlegung, Geitlinger ist da, Kommilitonen sind da, probieren wir es also auch in Neu-Ulm, die dann sehr gerne zwei Arbeiten genommen haben. Eine meiner älteren, eine jüngere Arbeit habe ich denen überlassen.
Das war ja ein wichtiges Thema, also die Arbeiten dorthin zu bringen, wo man anknüpfen kann, genau, an einem größeren, genau, Kontext. Und da gab es ja auch noch andere.
Der andere Anknüpfungspunkt war, welche Museum hatten im Laufe der Jahre schon gekauft von mir? Und das war vor allem das Museum für angewandte Kunst in Frankfurt, in dem wunderschönen Richard-Meyer-Bau. Die hatten schon in den 90er Jahren gekauft von mir. Und da haben wir dann einfach gefragt, 90er Jahre ist ja eine Weile her, ob sie jetzt nicht auch neuere arbeiten wollen. Die haben dann auch noch zwei Arbeiten geschenkweise natürlich genommen. Dann hier in Bamberg, unser berühmtes Diözesanmuseum. So ist noch einiges zum Glück in Museen gelandet.
Das stimmt, ich muss noch ergänzen, im Kunstmuseum Reuflingen sind ja auch noch Arbeiten gelandet und dann vor allem im Archiv der Akademie der Bildenden Künste.
Also jedes Museum, das wir kontaktiert haben, hat schon immer einen Grund gehabt. Wir haben das nicht wahllos gemacht. Und von vornherein, das halte ich auch für ganz wichtig, nur eine begrenzte Stückzahl anbieten. Weil viele Künstler wollen, dass ihr ganzer Nachlass irgendwo landet. Das klappt nicht. Und in Reutlingen war die Überlegung, weshalb wir die gezielt angegangen sind, weil die konkrete Kunst sammeln. Und wenn ich mich irgendwo einordne mit meinen Textilarbeiten, dann ist es diese konkrete Richtung. Noch von München aus bin ich in den globalen Kunstbetrieb gekommen. Ich habe sehr viel in England, in Amerika ausgestellt und auf Textilkunstbiennalen. Ich habe nur da ausgestellt, wo Jurierungen vorgenommen wurden und bin dann, weil ich da auch mal eine Auszeichnung bekommen habe, hat mich von der Westküste Connecticut ein Kunsthändler angesprochen. Das war 2005 und bin jetzt bei 20 Jahren Mitglied in seinem Galerieprogramm.
Du warst im Kunstmarkt vertreten, ja, in den USA. Ja. Ich weiß auch, du hast ja bei den Biennalen in Lausanne auch teilgenommen.
Das war schon 1979. Die gibt's heutzutage nicht mehr. Unser Mekka. Wer mal in Lausanne dabei war, weltweit hat man sich da beworben, dann war man schon mal fürs Erste anerkannt. Lausanne gibt's nicht mehr und wurde abgelöst von London und Pittsburgh, also den angelsächsischen, die regelmäßig was alle zwei Jahre Biennalen gemacht haben.
Ich wollte eben damit sagen, du warst schon wirklich auch verankert in internationalen, ja, Textilsammlungen. Und es hat die Vermittlung von Arbeiten vereinfacht in den deutschen, ja, Musealen Einrichtungen.
Mir war es von Grund auf, um es nochmal zu sagen, nie wichtig, viel zu verkaufen. Meine Überlegung war immer, ich verdiene mein Geld durch die Bibliotheksarbeit. In der Textilkunst brauche ich totale Freiheit, keine Rücksicht auf Verkäufe. Hatte mal mit einem Innenarchitekten versucht, habe Kinovorhang gemacht, Stühlbezüge, ja. Habe mich dann aber klar dazu entschieden, ich mache, was ich will, wem es passt oder nicht. Und bin dadurch eben in den globalen Kunstbetrieb gekommen.
Es ist ja so, Heidrun, dass du nach wie vor, trotz deines hohen Alters, immer noch Ausstellungen machst. Also es war jetzt ja eine Ausstellung in Schweinfurt. Und du hast sogar noch einen Preis bekommen, ja, dieses Jahr.
Das Besondere an der Schweinfurter Ausstellung war, dass nur Künstlerinnen von ganz Franken, Ober- und Mittelfranken, wurden ausgesucht, also man konnte sich nicht bewerben, wir wurden eingeladen, 9 Künstlerinnen aus verschiedensten Bereichen. Ich war mit Abstand die Älteste und die Jüngste war gerade Anfang 30 und ich habe dann den ersten Preis bekommen. Das war im Herbst letzten Jahres. Und dann stand für mich schnell fest, in Schweinfurt ist eine Riesenkunsthalle, also ein städtisches Museum, dass ich da nicht alleine ausstelle. Einzelausstellungen waren mir nie so wichtig. Mir kommt es immer auf Kontext an und was machen die anderen. Und dann stand für mich sofort fest, dass ich da gerne eine umfassende Textilausstellung machen möchte. Und wir sind gerade dabei, da jetzt ein Konzept zu erstellen. Und die wird im nächsten Frühjahr stattfinden.
Also ich finde es sehr schön, dass du da auch die Bühne öffnest für jüngere Künstlerinnen und den Raum auch nicht nur alleine bespielst, sondern mit Kolleginnen.
Es war mir immer wichtig, das hängt sicher auch mit der Bibliothek zusammen, was machen die anderen? Und so soll es auch bleiben.
Heidrun, du bist noch voll im Geschäft. Wir kommen trotzdem zum Schluss unseres Gesprächs und ich übergebe jetzt an meine Kollegin, die Gabriele Obermeier.
Liebe Heidrun, erfährst du Anerkennung von Kollegen, von ihm aus dem Kollegenkreis? Wird deine Expertise abgerufen? Was kannst du dazu uns schildern?
Ja, pauschal gesagt stoße ich da auf relativ wenig Verständnis. Von manchen werde ich gelobt, die sagen dann aber gleichzeitig, ich würde das nie machen. Von anderen höre ich dann sagen, ich überlasse das meiner Familie, ich will damit nichts zu tun haben, das machen meine Kinder. Und wenn ich dann derb sage, naja, vielleicht steht aber auch die Mulde eines Tages von eurem Atelier, ja, ist mir alles ganz egal. Dass ich da eine Vorbildfunktion hätte, habe ich bisher nicht festgestellt.
Das könnte ja vielleicht auch noch kommen. Was wären jetzt deine Empfehlungen an Künstlerkolleginnen?
Ich meine zu beobachten bei meinen Kollegen, dass das größte Hemmnis ist, dass sie Angst haben, den Kernbestand zu entscheiden. Man muss sehr viele Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist der springende Punkt im Klartext, ausmisten. Ich würde vor allem Mut zusprechen und dann sagen, man kann doch sehr viel selbst machen. Man muss sich Zeit nehmen und vor allem auch rechtzeitig anfangen.
Jetzt hast du einen schön geordneten Vorlass. Du hast alles von hinten aufgezäumt und bist bestens vorbereitet. Gibt es jemanden, den du jetzt noch etwas vererbst?
Nein, nein. Meine Familie hat jetzt schon, was sie haben möchte. Und es wird vielleicht auch noch etwas dazukommen. Aber direkt vererben, hinterlassen, nein. Ich habe auch nur noch 5, 6 Arbeiten. Natürlich, ich arbeite jetzt noch. Es kommt pro Jahr noch eine Arbeit dazu. Also es ist sehr überschaubar, was jetzt noch in meinem Besitz ist. Ich möchte eigentlich nichts hinterlassen.
Liebe Heidrun Thümmel, vielen Dank für das Interview und deine Zeit, die du uns geschenkt hast. Und ja, vielen Dank für dieses Schlusswort.
Und ich danke euch für eure Initiative und dass ihr das alles macht. Das ist eine ganz tolle Sache.